Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger. Land- und Forstwirt, wohnhaft in Molln, Familienvater, Hundebesitzer und seit 2019 Landesjägermeister von Oberösterreich. Herbert Sickersleitner übt die Jagd seit 40 Jahren aus und lebt für den Schutz des Wildes und der Natur. Sein Anliegen in seiner Funktion sind, die Jagd der Gesellschaft näher zu bringen, Interessen zu vereinen und den Lebensraum nachhaltig zu schützen. Herr Sickersleitner, herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert.
Guten Tag, danke schön für die Einladung.
Herr Sickersleitner, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Sehr gerne.
Perfekt. Seit circa 40 Jahren Jäger, das heißt bereits in jungen Jahren mit der Jagd vertraut gewesen. Wie kam es dazu?
Ja, es stimmt ja nicht ganz. Ich bin 59 Jahre und genauso lang bin ich eigentlich Jäger. Ich bin in eine Jägerfamilie hineingeboren worden und für mich hat die Jagd immer dazugehört, zu meinem Leben, zu meinen Überlegungen, auch betrieblich, auch in der Familie. Den Jagdschein habe ich dann tatsächlich vor 43 Jahren gemacht, also die Legitimation erworben. So lange bin ich offiziell Jäger, aber ich habe sehr viel vorher mitbekommen, habe meinen Vater ganz oft begleitet. Und wie gesagt, mein Leben hat immer mit der Jagd zu tun gehabt und die Jagd war immer ein Teil meines Lebens.
Du bist Landwirt, sind Landwirte automatisch Jäger?
Nein, das ist natürlich nicht so. Es gibt sehr viel mehr Landwirte als Jäger. Ich denke aber, es ist eine sehr gute und auch eine sehr praktikable Situation, wenn das gegeben ist. Die Grundbesitzer sind ja Jagdrechtsinhaber, rechtlich gesehen. Und wenn man dann auch die Jagdausübung betreibt, also Jäger ist, hat man sehr viel Verständnis. Die Zusammenhänge versteht man am besten. So wie es bei mir auch ist, ist es bei etwa 7.000 bis 8.000 Landwirten in Oberösterreich der Fall, die auch gleichzeitig Jäger sind.
Wie sieht jetzt so ein Jagdtag aus? Also auf der einen Seite im Büro, auf der anderen Seite draußen im Revier?
Also sehr unterschiedlich. Natürlich, wie du gerade gesagt hast, bei mir geht es natürlich in meiner jagdlichen Funktion tatsächlich auch oft um die Theorie, um ganz, ganz viele Verhandlungen, Gespräche. Da spielt sich viel im Büro ab. Aber so der klassische Jagdtag beginnt für mich ganz früh, entweder bei mir daheim am Hof oder im Jagdrevier auf einer Jagdhütte, wirklich bei Sonnenaufgang, vor Sonnenaufgang und mit dem ersten Vogelzwitschern erlebt man den Tag und das ist eigentlich schon das ganz Besondere. Man wird so sensibilisiert als Jäger für die ganz vielen Kleinigkeiten am Rande des Biersteigs und das macht dann eigentlich den ganzen Jagdtag schon sehr reizvoll. Und ich denke wirklich, dass wir als Jäger ein ganz besonderes Privileg haben. Wir Jägerinnen und Jäger dürfen die Natur in einer besonderen Art erfahren, erleben. Alles, was der Tag dann bringt, muss wahrgenommen werden. Und das Sensibilisieren liegt mir auch besonders am Herzen, vor allem bei den Jungjägern.
Hast du einen Jagdhund?
Ja, schon sehr lange. Ich habe schon mehrere Jagdhunde. Ich habe jetzt gerade den 5. in meinem langen Jägerleben. Ein Jagdhund lebt heute nicht so lange, leider heute maximal 15 Jahre. Dann erreichen sie halt das biologische Alter. Es ist jetzt mein 5. Hund und ich könnte mir ein Jägerleben und ein Leben ohne Hund ganz schwer vorstellen.
Und wie heißt er und warum begleitet er dich und was sind seine Aufgaben?
Also der Name ist Bertel, er ist ein bayerischer Gebirgsschweißhund. Der Name Bertel hat ein bisschen mit mir auch zu tun. Ich weiß Herbert und die Abkürzung und der Vorgänger von ihm war der Bartel. Und von dem habe ich mich sehr schwer gedrängt und mit Bertel haben wir da wieder ein bisschen einen Brückenschlag gefunden. Ja, und ist ein ganz toller Hund, er lebt in der Familie mit uns mit, ist auch jagdlich sehr gut brauchbar, ganz ein angenehmes Wesen. Ja, ich sage aber, jeder Jäger hat den Hund, der zu ihm passt, also so angenehm bin ich nicht wie mein Hund. Da hat mein Hund mir sehr viel voraus, aber er ist wirklich ein ganz toller, schöner Hund. Auch da hat er nicht so viel mit mir zu tun. Ich bin in die Jahre gekommen, er ist noch jung und vital, er ist jetzt 6 Jahre alt und wir haben eine tolle Beziehung.
Jagd hat ja auch viel mit Tradition zu tun. Gibt es da nur die Jagdhornbläser, die zur Jagd blasen oder andere Bräuche, die ihr ausführt?
Ja, das ist jetzt ein ganz spannendes Thema. Jagd ist immer ein Spiegelbild der jeweiligen gesellschaftlichen Epoche. Und da hat sich natürlich in der Vergangenheit der Jagd und Jagd begleitet die Menschheit eigentlich hunderte, tausende Jahre. Eigentlich immer. Jagd war ein Teil des Überlebens, der Überlebensnotwendigkeit für die Menschheit. Und daher hat Jagd natürlich ganz, ganz viel historische Wurzeln, ganz viel mitgenommen und daraus sind auch unsere Traditionen, Bräuche und Rituale entstanden. Und daher muss sich das auch immer weiterentwickeln, aber ja, es gibt Tradition, wir bekennen uns und leben auch die alpenländische Jagdkultur. Das ist etwas ganz Besonderes, das gibt's nur bei uns im Alpenraum, vielleicht nur so ein bisschen in Bayern, Südtirol, aber grundsätzlich Österreich ist da ganz was Besonderes. Das pflegen wir und schätzen wir, da gehört zum Beispiel die Jagdhornmusik dazu, aber auch die Kleidung, die Jägersprache, eine Reihe von Ritualen. Aber, und jetzt kommt's, das entwickelt sich weiter. Es muss sich weiterentwickeln, es muss auch verstanden werden. Und da müssen wir uns von manchen vielleicht verabschieden in Zukunft und manches darf erhalten und bewahrt werden und manches wird vielleicht auch dazukommen. Jagd ist gelebte Tradition und auch lebendige Tradition mitten in der Gesellschaft.
Du hast es angesprochen, es muss sich weiterentwickeln. Die Jagd von heute, welche Aufgaben hat die?
Jagd hat ganz viele Aufgaben. Es wird natürlich vordergründig, vor allem von Nichtjägern, oft nur der Tötungsakt gesehen oder irgendwelche Erscheinungen, die man halt mit Jägern irgendwann einmal erlebt hat. Jagd ist eigentlich ganz anders. Jagd ist Lebensraum- und Wildtiermanagement. Ist ein etwas modernes Wort, was für mich nichts anderes ist als Jagd. Denn der Jäger, die Jägerin von heute hat ganz viel für Lebensraumgestaltung beizutragen, hat ganz viel in der Öffentlichkeitsarbeit davon zu vermitteln. Auch die Gesellschaft hat einen Mehrwert von der Jagd und dieser Mehrwert muss auch vermittelt werden, muss verständlich transportiert werden. Also es ist eine Mischung von dem, was wir tun, was wir auch dann weitergeben und dann eben das Handwerk Jagd selber. Was ganz einfach so wie immer ist, wir stellen Wildtieren nach. Das machen wir aber nur dann, wenn wir die Wildtiere ausreichend erforscht und erkannt haben, weil sie auch die biologischen Zusammenhänge erkennen. Wir verstehen das Wild, wir leben mit dem Wild und auch ganz skurril, wir lieben das Wild, das wir jagen. Das klingt für manche Tierschützer unverständlich, ist es aber nicht. Das ist für uns ganz stimmig. Jagd ist für uns eine sehr menschliche Tugend und auch eine sehr zeitgemäße Tugend.
Wie viele Jäger gibt's jetzt in Oberösterreich?
Wir sind momentan 21.000 Jägerinnen und Jäger in Oberösterreich. Das ist ein Höchststand. Wir haben noch nie so viele gehabt. Wir haben einen enormen Zulauf. Das ist eigentlich in allen Bundesländern so. Das heißt, die Werte der Jagd sind zeitgemäß. Werden vielleicht nicht von allen verstanden, ich habe schon angesprochen, aber sind zeitgemäß und sind im Trend. Unsere Jagdkurse sind voll belegt, die Prüfungstermine ausgelastet und wir wachsen weiter. Und Gott sei Dank, das ist ganz super. Je mehr Menschen sich darauf einlassen, umso mehr Verständnis gibt's und umso mehr Menschen werden erkennen, dass Jagd etwas sehr Menschliches ist, was uns auch sehr gut tut, auch in der Gesellschaft sehr gut tut.
Aber es ist so eine Männerdomäne, oder?
Ich muss leider immer noch Ja sagen, obwohl sich auch da etwas verändert. Der Frauenanteil wächst auch stark. Wir sind jetzt so bei 11% in Oberösterreich. Viel zu wenig. Für mich ist Jagd geschlechtsneutral. Wenn ich es vielleicht kurz erklären darf, Jagd hat natürlich sehr viel männliche Ausprägungen, sehr viel männliche Entwicklungen in der Vergangenheit durchgemacht. Warum? Weil sie patriarchalen Wertordnungen unterworfen wurde. Ich vergleiche es oft mit der Kirche. Da hat man halt die Frauen nie richtig nach vorgelassen. Wir wissen aber, dass das vor 300 Jahren zum Beispiel ganz anders war. Beim Eingang unseres Jagdschlosses in Hohenbronn, wo wir unseren Sitz des Landesjagdverband haben, sind beim Eingangsportal zwei Steinstatuen und das eine ist der Arkteon, männlich, und das andere die Jagdgöttin Diana. Vor 300 Jahren war das geschlechtsneutral. Wir wissen auch aus historischen Rückverfolgungen, Jagd war lange Zeit geschlechtsneutral und erst in den letzten 300 Jahren wurde das ganz stark patriarchal beeinflusst. Und heute sind wir wieder sehr bemüht, diese weibliche Seite der Jagd hervorzuheben, zu unterstützen. Das ist eine ganz tolle Seite. Frauen können Dinge, die Männer nicht können, umgekehrt natürlich auch. Die Männer brauchen sich auch nicht fürchten, dass sie verdrängt werden. Aber es gibt ein neues Bild der Jagd, ein breiteres Bild und ich denke auch ein sympathischeres und gesellschaftsverständlicheres Bild.
Wenn ihr jetzt Interesse habt, wie werde ich jetzt Jäger oder Jägerin?
Also wir empfehlen einmal grundsätzlich, wenn man jetzt völlig unbedarft ist und keine Verwandtschafts- oder Familienbeziehungen diesbezüglich hat oder Vorbelastungen, dass man einen unserer vielen Jagdkurse belegt. Die beginnen so meistens Dezember, Jänner. Die Prüfungen sind meistens dann im Mai, Juni angesiedelt. Am besten ist, man meldet sich bei so einem Kurs an. Im Heimatbezirk gibt's tolle Kurse. Wir haben über 20 Kurse in Oberösterreich laufen. Wie gesagt, früh anmelden. Sie sind alle ausgebucht. Es gibt in der Zwischenzeit auch ein Ausbildungsmodell in modularer Form in den Landwirtschaftsschulen. Das ist aber nur für die Landwirtschaftsschulen. Und wir bilden jedes Jahr zwischen 800 und 1000 Jungjägerinnen und Jungjäger aus. Und das ist der einfachste Weg, wie man dieses große, komplexe Wissen vermittelt bekommt, um dann auch die Jagdprüfung zu bestehen. Und dann geht's erst richtig in die Schule des jagdlichen Lebens, raus ins Revier. Und auch da versuchen wir, Brücken zu bauen. Wir bieten da Kontakte an zu Jägern, zu Revieren, wo Jungjäger Fuß fassen können, die nicht von Haus aus sozusagen diesen jagdlichen Zugang haben.
Ein Thema ist ja auch das Zusammenführen von Interessen. Also es die Radfahrer, die Wanderer, die Tourengeher und andere Sportler sind in der Natur. Das ist ihr Naherholungsgebiet. Aber es gibt immer wieder auch Differenzen. Wie stehst du dazu?
Das ist ein Kardinalthema, würde ich sagen, für unsere Gesellschaft, nicht für die Jagd allein. Wir sind halt betroffen, weil wir die Stämme, die Anwälte des Wildes sind. Und ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Der Naturraum, den es eigentlich gar nicht mehr gibt bei uns, weil wir eine Kulturlandschaft haben, weil der Mensch alles geprägt und geformt hat, ist immer derselbe. Er ist nicht einmal gleich groß, er wird weniger, er reduziert sich. Es wird verbaut durch Infrastrukturen, durch Erschließungen. Was sich dramatisch vermehrt hat in den letzten 30 Jahren, sind die menschlichen Ansprüche. Ich jage zum Beispiel auch in Hinterstoder, dort haben wir 54 registrierte Raumnutzergruppen. Alles mit Berechtigung. Also da sind wir völlig einer Meinung, da hast du völlig recht, die Natur ist das kostbarste Gut für alle Menschen. Bei Corona hat man es gesehen, die Reisefreiheit war eingeschränkt, Gastronomie war geschlossen, die Natur als Naherholungsgebiet war unendlich wichtig und ist sie auch. Und die Menschen sollen das auch genießen dürfen, aber es geht heute nicht mehr ohne Ordnungen in der Natur. Ich vergleiche das gern mit dem Straßenverkehr in Linz. Vor 100 Jahren wären die paar Autos gut nebeneinander vorbeigekommen. Heute 10 Minuten ohne Straßenverkehr in Linz, und Linz ist noch keine Millionenstadt, wie auch Katastrophe und ein Desaster. Und in der Naturnutzung ist es ähnlich. Die menschlichen Interessen werden so viel mehr und daher braucht es ein geordnetes Aufeinander Rücksicht nehmen. Und da haben wir in Oberösterreich jetzt gerade auch ganz neu, auch auf Drängen der Jagd hin, auf mein Drängen und Betreiben hin, ein Projekt gestartet, das heißt in unserer Natur, und soll diese vielen Nutzeransprüche harmonisieren. Da gibt es 7 Pilotregionen, das machen wir auch im Auftrag der Politik. Eine tolle Geschichte. Vielleicht noch zu wenig Rechtsverbindlichkeit, aber mal motivierend, informierend. Die Menschen haben einen Anspruch auf die Natur, aber vergessen wir niemals darauf, die Wildtiere waren vor uns da und haben auch ein Recht, ihren Lebensraum zu nutzen. Wildtiere brauchen Ruhe. Wildtiere wollen immer dasselbe. Leben, überleben, Nahrung aufnehmen, sich fortpflanzen und irgendwann in Ruhe sterben. Ja, und wir Jäger wollen natürlich die Jagd auch ausüben. Das darf ich ganz ehrlich sagen, ja.
Kommen wir zu einem Vorurteil, das Thema Trophäen. Wie viele Rehkrickerl hast du zu Hause hängen?
Ich weiß es nicht ehrlich, weil ich sie nie gezählt habe. Es sind viele, aber was ich damit schon ausdrücken will, es ist mir nicht so wichtig. Es war mal ein Teil in meinem Leben als Jungjäger, wo ich einen sehr ausgeprägten Sammlertrieb hatte. Und das ist durchaus auch verständlich für andere Jäger. Aber irgendwie, wenn man etwas in die reiferen Jägerjahre kommt, merkt man, die Vielfalt der Jagd wird sogar durch die einseitige Trophäenjagd eingeschränkt. Und wenn ein Jäger zu mir sagt, vor allem ältere Jäger, ich bin nur Trophäenjäger, sage ich, dann betrügst du dich um die Vielfalt der Jagd. Lass dich drauf ein, Jagd ist so viel mehr, Jagd ist so vielfältig, ein so breites Naturerlebnis. Ich bin ja selber Bergsteiger, Kletterer und habe viel mein Leben gemacht und auch natürlich Land- und Forstwirt. Aber in der Jagd hast du so viele Naturbegegnungen und Berührungen, tiefste emotionale Berührungen. Betrüg dich nicht darum, nur nach Gier oder Streben nach Trophäen. Die Trophäe ist ein Teil unserer Jagdkultur, das werde ich nie abstreiten. Wir dürfen auch Freude daran haben. Es ist so ein Mitbringsel aus einem Jagderlebnis. Die Übertreibung ist aus meiner Sicht durchaus heute zu überdenken. Und wir als Jagdverband und als Interessensvertretung sagen klar, Trophäe ja als Teil, aber niemals die einzige Begründung für die Jagd. Für mich persönlich schon gar nicht.
So ein saftiger Reh- oder Hirschbraten ist schon was Feines. Wie oft isst du Wildbret?
Also das ist eigentlich die ursprünglichste Begründung für die Jagd, denn das ist der Grund, warum der Mensch vor tausenden Jahren gejagt hat, weil es zu seinem Überleben und zu seiner Weiterentwicklung unumgänglich war, Eiweißversorgung. Ich brauche es vielleicht auch, um Kraft zu tanken, und vielleicht entwickelt sich mein Hirn auch noch weiter, aber ich bin natürlich Wildbretgenießer und esse sehr viel Wild. Bei uns gibt es sicher einmal, ich bin generell gern Fleischesser, aber nicht nur, aber ich esse sicher einmal, zweimal in der Woche Wildbret in den verschiedensten Formen. alles, was da möglich ist heute an Wildbret, ist so vielfältig und eine wirkliche Kostbarkeit unserer Natur, ein tolle Erntestück sozusagen der Jagd und nur mal die ursprünglichste Begründung.
Also gibt es ein Lieblingsrezept?
Bitte?
Ein Lieblingsrezept.
Ein Lieblingsrezept ist für mich das einfachste überhaupt. Also ein Steak aus dem Rücken eines jungen Rotwildstückes oder eines Rehs ist mein Favorit. Mag aber andere Dinge genauso gern. Und das mag ich deswegen auch so einfach, weil es so einfach zu machen ist. Kurz am Grill geschmissen, ein paar Mal gewendet oder einmal gewendet. In ein paar Minuten ist fertig, ein bisschen Salz, ganz wenig Gewürz dazu. Und es ist eine Kostbarkeit, wirklich ganz, ganz hervorragend. Wichtig ist, dass es von der Jägerschaft, in dem Fall von mir selber, wirklich ordentlich sozusagen verarbeitet wird, dass alle Hygienestandards eingehalten werden. Das ist heute ganz, ganz wichtig. Und da sind wir natürlich auf höchstem Niveau unterwegs. Und das gewährleistet diese besondere Kostbarkeit Wildbret.
Du bist eben Landwirt, Landesjägermeister. Wir haben gehört, sportbegeistert. Dein Leben spielt sich eigentlich in der Natur ab.
Genau.
Schaust du aber auch mal fern oder spielst du am Handy oder gibt's andere Aktivitäten?
Also Fernsehen, da bin ich sehr selektiv, tue ich schon, aber sehr selektiv. Da gibt's schon Beiträge, die mich begeistern. Vor allem natürlich Naturbeiträge. Darf jetzt keine Namen nennen, aber da gibt's tolle Sendungen. Wir machen übrigens selber auch welche. Aber ich bin da sehr selektiv, also ich verbringe nicht allzu viel Zeit vom Fernseher. Handy ist für mich ein unumgängliches Werkzeug, um meinen Job zum managen, zu handeln. Wenn ich all die Wege machen müsste, das wäre wirklich heute unmöglich, das träumen wir mal sozusagen. Ich spiele aber nicht Handy. Ich habe noch nie ein Handyspiel selber gespielt. Meine Enkelbuben sind da schon relativ perfekt, da müssen wir schauen, dass es nicht zu viel wird. Dann biete ich ihnen an, dass wir in Naturgängen oder Jagen gehen, dann wird das Handy beiseite gelegt. Aber das Handy ist für mich natürlich ein irrsinnig wichtiges Kommunikationsmittel.
Auch Social Media?
WhatsApp sehr wohl, ganz wichtig. Da gibt's ganz, ganz viele Gruppen, wo ich dabei bin und natürlich ganz eine wichtige Kommunikationsplattform. Facebook, Instagram, TikTok und so weiter betreiben wir vom Landesjagdverband. Aber da sage ich jetzt ganz ehrlich, man möge mich ansehen, ich bin fast 60 Jahre, ich entstamme nicht dieser Generation und kann mich auch nicht wirklich anfreunden. Aber ich weiß, wie wichtig das in der Kommunikation der jungen Menschen ist. Wir bespielen, wie gesagt, mit unseren Informationskanälen auch Social-Media-Bereiche und diese große Informationskampagne von Jagd Österreich. Das ist ein bisschen meine Idee gewesen voriges Jahr in meiner Präsidentschaft. Das ist Jagd, spielt sich ausschließlich im Social-Media-Bereich ab. Wir wollen damit junge Menschen im urbanen Bereich erreichen und die erreicht man eben nur so. Aber da ist uns eben sehr wichtig, dass da viel Kompetenz und Professionalität dahinter ist. Wir arbeiten da auch wirklich mit Profis zusammen, die das aufbereiten. Es kann auch Missbrauch geben, das wissen wir. Und da kenne ich mich schon ein bisschen aus, obwohl ich selber wirklich nicht Benutzer bin, außer WhatsApp.
Du hast die nächste Generation schon angesprochen, deine Enkel, aber auch deine Kinder. Sind die auch Jägerinnen und Jäger?
Meine beiden Buben, ich habe drei Kinder, zwei Buben haben beide die Försterschule absolviert, sind damit auch Jäger. Sie üben es aber beide in einer anderen Art momentan aus, also nicht so wie ich, auch nicht so intensiv. Das ist so auch ihrer Lebenssituation geschuldet momentan und bin auch sehr froh, dass sie ganz klar die Entscheidung getroffen haben, wenn ich es nicht mit Haut und Haar machen kann, dann mache ich es gar nicht. Und eine Botschaft von mir an alle Jungjägerinnen und Jungjäger ist immer wieder, Jagd kann nichts Oberflächliches sein. Es geht um zu viel. Entweder machst du es gescheit oder lass bleiben. Ich weiß, dass das oft mit dem Zeitmanagement nicht so leicht ist. Bei meinen beiden Söhnen ist es momentan so, dass das halt zeitlich schwierig ist. Dann machen sie es momentan ein bisschen anders. Meine Tochter hat sehr viel jagdliches Interesse, hat aber keine Jagdprüfung. Und das ist auch wieder so eine Sache. Jagd ist so vielfältig. Ich glaube, die versteht auch manches davon, interessiert sich, wird mich auch immer wieder mal begleiten, hat aber nicht vor, ein Tier zum Beispiel zu erlegen. Aber auch das kann eine Form von Jagd sein. Und die Enkelbuben sind beide ganz begeistert. Also das ist, da muss ich mir immer einen Schmäh einfallen lassen, wann Schulzeit ist und sie müssen am Abend ins Bett, dass sie nicht am Abend zur Jagd mitgehen. Da gibt's auch oft Tränen. Aber ich liebe das, dass sie diese Beziehung zur Natur und diese Vielfalt und diese auch menschliche Form der Jagd erleben.
Das heißt, du gehst jeden Tag ins Revier?
Ich bin zwangsläufig jeden Tag im Revier, weil ich im Revier lebe. Ich habe leider nicht immer Zeit, jeden Tag die Jagd auszuüben. Zum Beispiel gestern am Abend war ich in einem meiner Reviere, die ich bejagen und betreuen darf. Aber ich verbringe sehr, sehr viel Zeit bei der Jagd und im Revier. Also es ist wirklich übermäßig. können sich manche nicht vorstellen, aber wie es halt so ist, wenn man sein Herz wohin hängt, dann ist die Zeit immer dafür da.
Abschließend möchte ich noch ein Thema thematisieren, das ein bisschen heikel vielleicht ist, das Thema Wolf. Wolfsichtungen, dann heißt es Abschuss ja oder nein. Wie stehst du dazu?
Es wird aus meiner Sicht etwas skurril gespielt, weil es ist eigentlich gar nicht so heikel. Warum ist es für mich nicht so heikel? Der Wolf ist für mich ein ganz normales Wildtier, wie viele andere auch, wie viele, viele andere auch. Und der Wolf ist nicht mehr in seinem Bestand an sich gefährdet. Und wir müssen heute in unserer Zeit als Menschen Wildtiere managen, manipulieren, lenken, steuern und auch regulieren. Und das trifft für mich beim Wolf genauso zu. Und ich habe in dieser Diskussion vieles erlebt, bin selber bei Podiumsdiskussionen mit NGOs dabei gewesen, auch mit Menschen, die die Wolfsbejagung völlig ablehnen. Und ich habe bis heute kein schlüssiges Argument gehört, warum der Wolf diesen Sonderstatus braucht. Den braucht er solange ein Bestand gefährdet ist. Wir haben über 20.000 Individuen in Europa, zwar nicht flächendeckend überall. Und wenn man meint, der Wolf muss seine Dichte haben wie das Rehwild, dann ist das eine Riesenfehleinschätzung. Und wenn man dem Wolf was Gutes tun will, dann muss er gemanagt und bejagt werden. Niemals ausrotten, wäre ich voll dagegen. Er hat Platz, aber es ist natürlich ein dünnes Eis, auf dem wir unterwegs sind. Letztendlich gibt es die Gesellschaft vor. Aber ich lehne es ab, wenn jemand meint, dass der Mensch seine Lebensweisen und auch Wirtschaftsweisen, Almwirtschaft und so weiter, dem Wolf anpassen muss. Man muss die Population des Wolfes anpassen. Und das ist möglich. Und da sind wir uns auch in vielen Bereichen einig. Es gibt eine Gruppe, die aus meiner Sicht ist etwas übertrieben momentan spielt. Noch mit rechtlicher Deckung. Das wird sich ändern, da bin ich überzeugt. Man wird erkennen, dass der Schutzstatus verändert werden muss. Bereits die Verordnungen in Oberösterreich wurden angepasst und in anderen Bundesländern. Und noch einmal, wenn man dem Wolf was Gutes tun will, dann muss man ihn managen und letztendlich auch bejagen. Aber nicht, um ihn auszurotten, sondern um ihn zu integrieren.
Ähnliches Thema beim Biber.
Ja, der Biber ist etwas anders zu sehen. Der ist wieder heimisch geworden. Er war auch immer da bei uns. Also er war nie ausgerottet, aber ist immer. Und jetzt ist er halt wieder in einem Übermaß da und macht zum Teil in manchen Regionen entlang der Bachläufe, Flüsse, durchaus auch einen gewissen wirtschaftlichen Schaden. Das ist aber überhaupt nicht vergleichbar mit dem Wolf. Der Wolf gestaltet seinen Lebensraum massiv. Der Wolf ist ein sehr entscheidendes, aufgrund seiner Größe, aufgrund seiner Prädation, ein entscheidendes Tier. Der Biber ist letztendlich nur für die Landwirtschaft in diesem Bereich speziell ein Thema. Er wird auch in Zukunft bejagt werden müssen. Es gibt auch schon Zwangsabschüsse. Beim Wolf schaut es ganz anders aus. Der Wolf gestaltet seinen Lebensraum. Das ist im Yellowstone-Nationalpark absolut super gewesen. Da hat er große Wildbestände reguliert und vertrieben. Bei uns wäre das eine völlige Veränderung der menschlichen Lebens- und Wirtschaftsweisen. Daher kann man das nicht miteinander vergleichen. Auch wenn man sagt, beide waren einmal voll geschützt, den Schutzstatus wird man verändern müssen. Der Mensch hat in so vielen Bereichen A gesagt, also die Führerschaft übernommen. Er muss dann B auch sagen, es geht leider nicht, dass man ein Tier wie den Wolf in unserer Gesellschaft völlig ungemanagt integriert. Das wird nicht funktionieren.
Herbert, danke für das Gespräch und alles Gute.
Danke sehr. Dir auch alles Gute.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.